Hallo und herzlich willkommen zu unserer 61. Folge des Podcasts Psychiatrie im Alltag. Wir sind Andreas
und Werner.
Ja, und heute sprechen wir über vor allen Dingen traumasensibles Arbeiten in der Psychiatrie. Aus unserer psychiatrischen Erfahrung wissen Werner und ich, viele unserer Klientinnen haben in ihrer Kindheit sehr oder auch belastende Erfahrungen gemacht. Und oft haben sie dabei Traumatisierungen erlitten und vielfach waren auch vielleicht ihre Bindungen nicht so stabil oder verlässlich. Vor diesem Hintergrund können sich dann Traumafolgestörungen und auch Bindungsstörungen entwickeln. Und zu den Bindungsstörungen machen wir nochmal eine Extra-Folge. Hatten wir ebenso überlegt, weil das sonst in unserem 30-Minuten-Format vielleicht zu eng wird. Also es gibt so noch einen Ergänzungsteil zum Thema Bindungsstörung. Heute fokussieren wir ein bisschen auf das traumasensible Arbeiten.
Genau. Und zu diesem Thema haben wir wieder einmal unseren Kollegen, Psychologen, Psychotherapeuten und Buchautor Andreas Knuff zu Gast. Wer sich für seine Beiträge in unserem Podcast interessiert, kann auch schon zwei weitere Beiträge, zum Beispiel Folge 45 über Bedürfnisse und Werte oder Folge 31 über Gefühle in der Therapie sich anhören. Und wer sich noch ein bisschen weiter über das Thema Trauma informieren will und da mehr zu erfahren will, kann stundenlang in unserem Podcast hören. Da gibt es mehrere Folgen. Da haben wir zum Beispiel Folge 52 über Recovery bei Borderline und komplexer Traumafolgestörungen. Wir haben Folge 49 über das Thema Dissoziation bei Traumafolgestörungen. Und wir haben eine sehr oft gehörte Folge ganz am Anfang, das ist Folge 11, die heißt einfach nur Trauma. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das Thema heute traumasensibles Arbeiten in der Psychiatrie, da gibt es einiges zu. Klickt euch einfach rein, hört unsere Folgen an und ja, sagt uns, was ihr dazu von haltet. Aber nun zu Andreas Knuff, unserem heutigen Thema traumasensibles Arbeiten. Hallo Andreas.
Hi. Ja, hallo, ich freue mich wieder da zu sein.
Ja, cool. Vielleicht für die, die dich noch nicht kennen, du bist Psychotherapeut, hast auch schon einige Bücher veröffentlicht und bietest auch Fortbildungen an, packen wir auch noch was in die Shownotes rein. Du kannst gerne noch ein bisschen erzählen, was dich so ausmacht oder noch mehr über dich. Was ich aber erzählen kann, was dich ausmacht, ist, dass du einen sehr großen Praxisbezug hast. Also das heißt, dass wir das Thema sicherlich heute auch traumasensibles Arbeiten ganz praktisch angehen werden. Das heißt, du kannst Tipps geben oder aus der Versorgungspraxis berichten, wie das denn aussieht. Und zwar nicht nur für Psychotherapeutinnen, sondern generell auch für alle Berufsgruppen, die quasi in der psychiatrischen Versorgung tätig sind. Genau. Aber wahrscheinlich haben wir was ganz Wichtiges über dich vergessen. Schön, dass du wieder dabei bist.
Ich kann vielleicht so einen Zusammenhang herstellen zum Thema Trauma und traumainformiertes Arbeiten, weil ich arbeite schon sehr lange recht viel mit Borderline-Klienten. Das ist so okay. Der Hintergrund, da habe ich mich viel mit beschäftigt. So. Und bei Borderline-Klienten ist lange dieses Thema Trauma wie so ein bisschen ausgeblendet worden eigentlich. Also man wusste schon, es gibt da natürlich Traumatisierungen, aber die Behandlung hat das auch lange überhaupt nicht aufgegriffen. Und das hat sich jetzt in den letzten Jahren sehr, sehr geändert. Wir sehen viel deutlicher, wie viele Borderline-Betroffene eigentlich traumatisiert sind, nämlich die allermeisten. Ja. Und ich habe viel mit Psychose-Klienten gearbeitet oder tue das auch weiterhin. Und bei Psychose hat man früher nie den Zusammenhang zu Trauma hergestellt. Das gab es eigentlich gar nicht. Ich erinnere mich noch, ich habe vor 20 oder 25 Jahren habe ich mal einen Artikel von Ingo Schäfer vom Universitätskrankenhaus Hamburg-Eppendorf gelesen. Das war wahrscheinlich die erste deutschsprachige Veröffentlichung zum Thema Trauma bei Psychosen. Ne? Und da sagte der, ein großer Teil der Psychosebetroffenen sind auch traumatisiert. Und das war so ein bisschen irritierend damals. Mhm. Und heute ist es nicht mehr irritierend. Heute gehen wir davon aus, dass etwa 50% der Psychosebetroffenen Traumaerfahrung haben. Ja, also das Thema Trauma, auch wenn man jetzt kein Traumatherapeut ist, ich bin gar kein Traumatherapeut, ich mache keine klassische Traumatherapie, aber auch sonst ist man eigentlich ständig mit dem Thema Trauma beschäftigt. Und mir ist es ein großes Anliegen, zu gucken, dass auch nicht psychotherapeutische Fachgruppen da Kompetenzen erwerben, weil es ist zu einfach zu sagen, ja, dafür ist der Psychotherapeut zuständig. Mhm. Und im Alltag ist es dann oft so, das findet nicht statt, weil der Klient überhaupt keinen Zugang zur Psychotherapie hat oder schon schlechte Erfahrungen gemacht hat oder so. Ne? Also zu verstehen, dass da wirklich das sozialpsychiatrische Hilfssystem im Wohnbereich, im Beratungssetting, im SPDI oder wo auch immer gefordert ist, ne? Das ist mir so ein Anliegen und das würde ich so ein bisschen, so gerne ein bisschen mehr vermitteln.
Ja, kann cool. Es darum heute gehen, genau.
Darum wird es gehen. Ja. Und das ist ja auch dann tatsächlich, man braucht dann eine Sensibilität dafür, ne? Also wie du es so schön beschrieben hast, viele Jahre oder Jahrzehnte hat man das ein bisschen ausgeblendet oder einfach auch gar nicht geguckt. Aber das heißt, wenn wir wissen, dass Traumata, zum Beispiel bei diesen beiden Krankheitsbildern, die du genannt hast, eine Rolle spielen, muss ich vielleicht auch Kompetenzen haben, damit umzugehen und das nicht zu ja, übersehen.
Ein Problembewusstsein muss sich entwickeln. Man muss vielleicht danach fragen, man muss danach gucken, aber man muss vielleicht auch so ein bisschen selber so eine gewisse Sensibilität haben, wie sich das denn äußern könnte. Oder wie würdest du denn sagen? Also wenn jemand eine ja, traumatisiert wurde in seiner Vergangenheit oder in ihrer Vergangenheit, woran, was kann das für Folgen haben? Wie würde man das denn definieren jetzt in der Gegenwart? Wenn jetzt ein Kollege von uns im ambulant betreuten Wohnen oder in der Tagesstätte mit solchen Klientel zu tun hat, wie würdest du es definieren? Wie kann man es beschreiben?
Ja, also es gibt ja die ganze klassische Symptomatik bei posttraumatischer Belastungsstörung oder komplexer posttraumatischer Belastungsstörung oder so. Da könnte man jetzt sich die Diagnosekriterien angucken. Aber wir sehen das ja vor allen Dingen auch im Alltagskontakt. Wir sehen das im Alltagskontakt zum Beispiel dadurch, dass die Betroffenen sehr misstrauisch sind, dass sie schreckhaft sind, dass es ihnen sehr schwer fällt, sich auf Beziehungen einzulassen. Traumatisierungen finden durch Menschen statt. Das sind nicht die Bäume oder so, die traumatisieren. Das sind Menschen. Und das hat zur Folge, dass ich Menschen gegenüber vorsichtiger bin, ängstlicher bin, misstrauischer bin. Und das wirkt sich halt auf die ganze Beziehung aus. Ne? Also zu traumatisierten Menschen wirklich eine tragfähige Beziehung aufzubauen, ist oft eine sehr langwierige Angelegenheit. Also da ist nichts mit Kurzzeittherapie, zum Beispiel in der Psychotherapie. Da sind die ersten 30 Stunden, findet eigentlich statt, sich gegenseitig zu beschnuppern und der Klient kapiert, der will mich nicht umbringen.
Und ja, der will mir nichts Böses.
Der will mir nichts Böses, der tut mir nichts, sondern der meint, das scheint tatsächlich so zu sein, dass der es gut mit mir meint. Ja, das scheint tatsächlich so zu sein, dass der mir helfen will, auch wenn ich das irgendwie gar nicht so richtig glauben kann, weil ich habe noch gar nicht so viele Leute erlebt, wo ich gedacht habe, denen kann ich wirklich vertrauen. Ne? So, und dann entsteht ganz langsam und auch sehr fragil. Das ist sehr, das kann auch sehr wieder wechseln, kippen, wegbrechen. Ne? Aber dann entsteht eine Beziehung. So, und dann ist Veränderung möglich. Mhm. Und das hat nicht nur was mit, das ist nicht in erster Linie Psychotherapie. Das ist, ne, das ist Alltagsbeziehungsarbeit. Ja. Und das, da ist ja die Sozialpsychiatrie gefordert, weil die Sozialpsychiatrie ist ja oft in diesen langen Beziehungen drin. Ja, also, ne, wenn ich mir das angucke in Psychotherapie, ich weiß nicht ganz genau die Zahlen, aber heute Psychotherapie, ich glaube 30 oder 40% aller Psychotherapien dauern heute weniger als 12 Stunden.
Okay.
Also, ne? Ja, die Kassen bezahlen mehr für die ersten Therapiestunden, weil sie möchten, dass die Klienten schnell wieder gehen. Ja, so. Und in der Sozialpsychiatrie haben wir andere Klienten. Wir haben Klienten, die mehr brauchen. Ja, ne? Ich hatte gerade vorhin hatte ich eine Supervision. Ja, da ging es um eine Entwicklung von einer Klientin innerhalb von 10 Jahren in einer Tagesstätte. So, ne? So, und nach 10 Jahren hat sich eine Entwicklung eingestellt und sie war bereit, von der Tagesstätte stundenweise in die Werkstatt zu gehen, um darüber auch mehr Selbstwertgefühl wiederzukriegen. Ne? So, das wissen wir ja alle, die wir in der Sozialpsychiatrie arbeiten. Solche langen Prozesse sind das. Und das ist eine besondere Chance in der Sozialpsychiatrie für traumatisierte Menschen, weil die brauchen eben lange Zeit. Ja. Und ich benutze ja diesen Begriff traumasensibel arbeiten oder manchmal wird das auch traumainformiert arbeiten genannt. Ja, damit ist einfach nur gemeint, ich weiß um die Traumatisierung, ich habe ein Know-how davon, welche Folgen eine Traumatisierung was das bewirken kann. Und ich habe Werkzeug zur Verfügung, um jetzt nicht das Trauma aufzuarbeiten, aber um zum Beispiel Betroffenen zu helfen, mit den Folgen von den Traumatisierungen besser zurechtzukommen. Ich weiß darum, was da passieren kann. Das führt zum Beispiel dazu, dass ich viel entspannter bin, dass ich auch viel geduldiger sein kann, dass ich bestimmte Sachen, die da passieren, nicht persönlich nehme. Wenn die Klientin misstrauisch mir gegenüber ist, dann bin ich nicht gemeint. Ich bin nicht gemeint. Ja. Wenn ich denke, dass ich gemeint bin, ist das ein Missverständnis. Ne? Und ja, und da glaube ich, da ist wirklich was zu holen. Und es ist eigentlich erschreckend, wie wenig da bisher läuft, finde ich. Also einzelne Mitarbeitende sind sehr interessiert daran, informieren sich da viel. Aber jetzt ganze Institutionen oder so, da erlebe ich das noch selten. Ne? Also
Du schreibst es, ganz kurz noch.
Also zum Beispiel in einem Wohnheim, besondere Wohnform, ja.
Ja.
Wir müssen davon ausgehen, dass, also ja, es ist immer so schwierig, Zahlen zu nennen, aber ja, also deutlich mehr als 50% der Menschen, die dort leben, traumatisiert sind. Ja, wahrscheinlich geht das gegen 80% oder so.
Würde man als Fachpfleger auch sagen, also wenn du jetzt denkst an deine Leute, die du in diesen Wohneinrichtungen damals in der Enthospitalisierung mit zu tun hattest, oder ich arbeite selber auch in einer besonderen Wohnform, ich würde schon sagen, es sind deutlich mehr als 50%, wo man davon ausgehen kann, dass so etwas mal passiert ist.
Aber du hast schon was Entscheidendes gesagt. Wir kennen das ja alle, sage ich mal, in der Versorgung Tätige, dass Menschen vielleicht uns gegenüber reserviert sind oder misstrauisch oder dass Beziehungsaufbau sehr schwierig ist. Und natürlich tendiert man dazu, vielleicht das auch persönlich zu nehmen. Mhm. Aber man kann natürlich, wenn man sich das bewusst macht, das auch erstmal als ein Zeichen sehen. Also A, hat es nichts mit einem persönlich zu tun. Das kann man sich auch bewusst machen, sondern das geht nicht gegen das Gegenüber, sondern das ist was vorher geschaffen wurde. Aber dass man sensibel dafür ist, zu sagen, ja, der ist nicht einfach nur so misstrauisch, weil er irgendwie mich oder die Psychiatrie doof findet, sondern vielleicht ist da mehr. Vielleicht liegt da ein Trauma zugrunde. Und das wäre ja auch schon mal ein Hinweis. Und natürlich auch bewusst zu machen, dass man es nicht persönlich nehmen sollte und dass es Zeit braucht. So, das fand ich schon ganz, ganz alltägliche praktische Hinweise, die wir aus der Versorgung auch kennen. Beziehungsarbeit braucht Zeit und wenn dann noch Misstrauen im Spiel ist, dann ist das echt auch eine Herausforderung.
So, und jetzt habe ich Misstrauen genannt und Misstrauen ist eigentlich noch eines der unproblematischen Themen sozusagen.
Okay, was kennen wir noch?
Ja, genau. Was gibt es denn noch?
Ja, also zum Beispiel wissen wir, dass Menschen, die traumatisiert sind, einen Teil der Energie, die sie in der Traumasituation erfahren haben als Opfer, also was von Täterseite kam, dass ein Teil dieser Energie sozusagen wie in ihnen abgelagert ist und von ihnen selber auch nach außen getragen wird. Also wir wissen zum Beispiel, dass traumatisierte Menschen mit einer höheren Wahrscheinlichkeit auch andere Menschen traumatisieren. Das ist eine der harten Sachen davon. Ne? So, und da können auch wir Fachleute reingeraten. Ja? Wir können bei traumatisierten Menschen in heftigste Wutattacken reingeraten. Wir können attackiert werden. Wir können entwertet werden, gedemütigt werden. Ja? Und da meine ich jetzt nicht nur jetzt irgendwie Aggression oder so, sondern ja, eben zum Beispiel diese Qualität von dieser Demütigung oder, ne? Ja, ich hatte das neulich in einer Supervision mit Nachtwachen, die erzählten davon, wie oft sie bespuckt werden. Ja, ne? Eine total demütigende, entwertende Verhaltensweise. Da ist nicht jemand mit einem Messer auf mich losgegangen, ja. So, aber dieses, ich werde da bespuckt, das kann etwas sein, was wie etwas mit mir macht, ja, weil es einen Kern von mir, ich glaube, das ist nachvollziehbar, oder? Weil es einen Kern von mir erwischt. Klar. Einfach, ne? Und dieser Hass geht einmal eben nach außen, oft dann zu uns Fachleuten, und er geht natürlich auch zu der betroffenen Person selber. Das ist der Selbsthass. Mhm. Ja, das viele, viele traumatisierte Menschen haben diesen Selbsthass. Und Selbsthass ist wirklich kann wirklich eine Vernichtungsenergie sein, wie wir das bei Borderline-Betroffenen zum Beispiel oft erleben, dass, wenn da irgendwas gelingt, dass das durch den Selbsthass gleich wieder kaputt gemacht werden muss. Ne? Also hoch, 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 hoch tragisch. Ja. Also ich erzähle das jetzt als ein Beispiel, um deutlich zu machen, dass wir auch wirklich in richtig heikle Dynamiken hineingeraten können.
Das hat jetzt zwar auch nichts mit uns zu tun persönlich, aber es ist trotzdem schrecklich.
Und es ist wirklich schrecklich. Ja. Ne? Und ich kenne auch Mitarbeitende, die sagen, ich pack das nicht mehr. Ja. Ich pack das nicht mehr. Und ich kenne auch, langjährige Traumatherapeuten, die sagen, es ist jetzt einfach genug mit dem Traumathema für mich in meinem Leben quasi. Ja, also ich als Therapeut, ich habe diese Traumata nicht erlebt, aber ich werde mit dieser Energie konfrontiert und ich trage, und diese Energie, die berührt mich und die macht etwas mit mir, und es geht jetzt nicht mehr. Also das muss man, glaube ich, auch akzeptieren. Ich will das jetzt nur deutlich machen, wie heftig das eben auch einfach sein kann. Ja, da mit traumatisierten Menschen zu arbeiten, das ist nicht einfach nur irgendwelche Stabilisierungsübungen machen oder so, sondern da geht es um menschliche Abgründe. Da geht es wirklich um Abgründe, ne? Weil die sind in existenziell bedrohlichen Situationen gewesen, die sind mit der Emotion Todesangst konfrontiert gewesen in diesen traumatisierenden Situationen oder mit der Demütigung, mit der Erniedrigung oder was da auch immer stattgefunden hat. Und mit all diesem Schrott haben wir es dann eben teilweise auch zu tun.
Wir sind ja nicht nur einfache Beobachter, also das kann dann richtig heikel und heiß werden, wo dann sozusagen eine Klientin oder ein Klient dann zu dir sagt, du bist ein scheiß Ergotherapeut und ihr seid eh schuld an dem ganzen Mist und es ist doch alles nur, weil, die Kunst ist es, sich da eher rauszuhalten. Man kann als, also auch wenn man kein Psychotherapeut ist, wenn man in dem Hilfesystem ist und mit den Menschen kocht oder Alltagsaktivitäten durchführt, kann man sehr stark dann in dieses Schussfeld geraten und dann ist man trotzdem drin.
Aber wichtig fand ich erstmal den Hinweis, so die Erklärung, das ist eine Energie quasi, die in dem Trauma aufgeladen wurde, die gegen sich selbst, das kennt man ja auch gut bei den Borderline-Patienten, die gegen sich selbst, aber auch gegen andere, auch gegen mutmaßlich Hilfeanbietende gerichtet wird. Das ist nochmal eine gute Erklärung auch, dass das quasi jetzt nicht irgendwie ein Mensch ist, der einen irgendwie hasst oder was Böses will, sondern dass das auch noch ein Effekt ist, der aus dem eigentlichen Trauma stammt.
Genau. Ja. Aber der will ja trotzdem auch manchmal was Böses.
Ja, ja, gar keine Frage.
Wenn diese Person dich angreift, also auch durch Abwertung oder sowas, dann hängst du da schon mit drin. Ja, dann musst du schon fragen, bin ich wirklich ein schlechter Ergotherapeut? Muss man viel geistiger arbeiten, dann zu sagen, das ist jetzt dem sein Trauma.
Genau, ja.
Nicht nur. Ja. Da ist man oftmals stark mit drin.
Und wir reden ja jetzt von schweren Traumatisierungen. Ich meine, jetzt in den letzten Jahren, dieser Begriff Trauma ist trivialisiert worden, gerade in den sozialen Medien und so. Menschen benutzen den Begriff Trauma heute teilweise einfach für belastende Erfahrungen. Das ist ein sehr, sehr großes Missverständnis, weil Trauma ist eine sehr spezifische Dynamik, die ist auch sehr biologisch, die da halt abläuft. Ne? Also ich rede ja hier von diesen schweren Traumatisierungen, aber da sind wir ja im Sozialpsychiatriebereich mit konfrontiert. Ne?
Ja. Auch nochmal ein guter Hinweis, also dieser Begriff tatsächlich, da nochmal sich, kann man ja auch nachlesen, zu gucken, was macht ein Trauma aus? Ne? Also du deutest an, das hat auch was mit Biochemie zu tun, mit bestimmter Intensität. Es ist halt nicht, dass mir, ich sage das jetzt mal ein bisschen läppisch, dass ich immer den Bus verpasse.
Genau.
Ne? Und deswegen zu spät zur Arbeit komme und alle sind sauer auf mich. Das ist nicht unbedingt ein Trauma. Ne?
Aber in der Zeitung
steht eben... Die Bahnfahrt kann man traumatisieren.
Ja, genau, richtig, genau.
Ja, in der Zeitung steht dann eben, der FC Bayern hat ein Trauma erlebt, weil er irgendwie verloren hat oder so.
Ja.
Das Trauma des FC Bayern. Ja, ich meine, ich lache jetzt selber auch darüber, aber das ist ja nicht zum Lachen, weil da wird ja, etwas, was unsere Klienten erlebt haben, wird da total trivialisiert und das Leiden und die Stärke dieser Dynamik wird ja bagatellisiert, ne? Ja.
Ja. Ich habe jetzt eine konkrete Frage noch an dich, die ist vielleicht wichtig für für uns und die Zuhörer. Wie stehst du zu dem Thema Psychotherapie oder an das Trauma rangehen versus einfach vielleicht traumasensibel arbeiten, aber das Ganze nicht anpacken? Also wie steht es damit? Soll man es anpacken, soll man es nicht anpacken? Wie weit sollte ich vielleicht als Mitarbeiter im ambulant betreuten Wohnen gehen oder als Tagesstättenmitarbeiter, wenn ich das Gefühl habe, da liegt eine Traumatisierung vor und dem Menschen ist Schlimmes widerfahren? Wo ist die Grenze? Wo sage ich da, gehe ich jetzt nicht ran? Oder, aber man kann auch nicht sich zu sehr abgrenzen. Es geht ja auch darum, dass man das erstmal zur Kenntnis nimmt und dem Klienten vermittelt, dass er traumatisiert sein darf und dass ich damit auch umgehen kann. Aber es wird wahrscheinlich auch eine Grenze geben, wie weit ich denn gehen darf, als
Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema.
wenn ich jetzt nicht Psychotherapeut bin,
Ja, das ist ein
wenn
ganz
ich in der Rolle
schwieriges
bin.
Thema, ne? Weil wenn man in die Forschung guckt, die Forschung sagt schon, dass die Traumaaufarbeitung oft noch mal eine deutlich stärkere Veränderungsqualität hat als Stabilisierung. So.
Wird erstmal instabiler in dieser Zeit, wo es aufgedeckt und bearbeitet wird.
Ja, das zunächst einmal, ja klar, aber anschließend kommt es zu einer deutlicheren Symptomreduktion und deutlicherem stabileren Leben, als wenn man jetzt nur Stabilisierungsmethoden zum Beispiel einsetzen würde, ne? So, aber das ist ein allgemeiner Befund. Und das Problem ist, der gilt für viele sozialpsychiatrische Klienten nicht. Der gilt leider nicht, weil es gibt viele sozialpsychiatrische Klienten, die haben einfach sehr, sehr schwere Traumatisierung erlitten. Also sehr, sehr schwere und sie haben oft sehr geringe Ressourcen und sie sind sehr nahe an problematischen Bewältigungsstrategien, um dieses ganze Trauma verarbeiten zu können. Also zum Beispiel an der Suchtsymptomatik oder an Selbstverletzungen oder an Autoaggression oder Fremdaggression oder so, ne? Und deshalb glaube ich, dass es für viele sozialpsychiatrische Klienten eben nicht so ist, dass die Traumaaufarbeitung unbedingt das Mittel der ersten Wahl ist,
Okay,
sozusagen.
ja.
Ich glaube, dass man da sehr genau gucken muss. Ich kenne auch Fälle, wo Leute gerade aus stationären Traumaaufarbeitungen in einem deutlich schlechteren Zustand wiedergekommen sind, als sie hingegangen sind. Das kennen auch viele andere Kollegen. Ja, es gibt so ein paar Empfehlungen, die man geben kann, wenn man jetzt über Traumaaufarbeitung nachdenkt. Eine Empfehlung ist zum Beispiel, nie eine stationäre Traumaaufarbeitung in die Wege leiten, wenn nicht die ambulante Nachbehandlung gesichert ist. Ja, also man kann nicht einen Klienten in so eine stationäre Maßnahme schicken und anschließend steht man da und hat keinen Therapeuten, mit dem das weitergehen kann. So, ne? Solche Sachen habe ich auch schon erlebt. Dann geht es einfach nicht weiter und Klienten kommen hochgradig destabilisiert, ne? So. Aber du fragst ja jetzt nicht nur für den Bereich der Psychotherapie, sondern eben auch, also als sozialpsychiatrisch tätiger Mitarbeiter, Mitarbeiterin, wie nahe geht man denn an die ganze
Dann geht man
Traumat?
dran, genau, das war die Frage.
Ja, ne? Ja, ne? Also, ja, also die Empfehlung, die gemeinhin gegeben wird, ist, sich das Trauma nicht zu differenziert schildern lassen. Ich mache das auch in der Regel nicht, ne? Ich
Wollte
sage
auch
meinen
nicht.
Klienten, sagen Sie mal eine Überschrift. Wie wäre eine Überschrift? Oder sagen Sie mal zwei Stichworte oder so, ja. Und ich mache das einmal, um den Klienten zu schützen, weil das alles, das zu erzählen, ohne dass das in einem traumatherapeutischen Rahmen ist, ist nicht gut, macht oft eine Retraumatisierung. Und ich mache das auch, um mich selber zu schützen. Und ich habe mich früher nicht gut geschützt und ich habe bestimmte Bilder in meinem Kopf jetzt, die kriege ich nie wieder raus.
Was die Patienten erzählt haben.
Ja, das kriegst du nicht wieder raus, ne? Also ich sage das auch in der Fortbildung. Ich werde den Teufel tun, ich werde euch das hier nicht erzählen, weil ihr kriegt das auch aus den Köpfen nicht wieder raus. Weil es gibt Dinge, die Menschen mit anderen Menschen tun, die kann man sich nicht ausdenken. Die sind nicht im Bereich der normalen menschlichen Vorstellungsfähigkeit sozusagen, ne? Und also eher vorsichtig sein mit dem sich schildern lassen, ne? Ja. Und wenn man da genauer rangeht und der Klient sagt, ich möchte es aber gerne erzählen, das hat ja auch Vorteile, ne? Zum Beispiel, dass der Klient aus dieser nur ich weiß es herauskommt. Mhm. Ja, das ist ja ne, so, dann muss man halt gucken, dass man da sehr achtsam mit umgeht. Man muss sich das selber zutrauen, man muss gucken, dass der Klient, die Klientin aktuell hinreichend stabil ist. Man muss das zeitlich sehr begrenzen. Man sollte die Klientin sollte irgendeine Methode haben, um starke Anspannungszustände wieder runterregulieren zu können. Oder in den Videos, in den Podcasts, die ihr gemacht habt zur Dissoziation, da geht es ja auch darum, wie kann man Dissoziation wieder, wie kann man Dissoziation erkennen und beenden. Ja. Ne? Ja, also das ist alles nicht so nebenbei mal. Also nicht, ja, der Klient sagt, ja, ich muss das mal jemandem erzählen und das habe ich noch nie jemandem erzählt und zu Ihnen habe ich so ein Vertrauen und dann sage ich, ja, was ist es denn? Das ist ein bisschen zu schnell.
Es ist zu schnell, auf jeden Fall.
Aber du hast ja schon einen konkreten Tipp gegeben. Man könnte zum Beispiel sowas machen wie, nennen Sie mir mal eine Überschrift, ein Wort. Und ja, dann denke ich darüber nach. Ne? Und dann kann man auch vielleicht sicherstellen, dass man bis auch selber mal Gedanken machen kann, wäre das, wenn das Wort genannt ist, ohne dass das ja jetzt so ein ausgeschmücktes Bild wird, dass man das nie mehr aus seinem Kopf kriegt, wäre das ein Thema oder geht man dann lieber beim nächsten Kontakt hin und sagt, also ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, das würde mich überfordern. Das finde ich ganz hilfreich, also dass diesen Hinweis zu sagen, nennen Sie mir nur zwei Worte oder eine Überschrift und dann denke ich mal, lassen Sie mich auch drüber nachdenken, auch zum eigenen Schutz, weil du hast ja jetzt oft in so Nebensätzen gesagt, das ist auch unter Umständen eine sehr, sehr belastende Arbeit für die Anbieter der Dienstleistung. Also das heißt, ne, also das vielleicht ist man, muss man da auch sehr achtsam mit sich selber umgehen, wenn man in dieses Feld eintritt. Ne, mit dem Beispiel, dass du gesagt hast, es gibt Psychotherapeutinnen, die sagen vielleicht irgendwann, mit dem Thema kann ich nicht mehr.
Ja, das ist halt die riesige Herausforderung für die Traumatherapeuten, weil in der Traumatherapie müssen diese Dinge tatsächlich auch angesprochen werden. Ja. Und das heißt, es gibt eine Zuhörerschaft und die Zuhörerschaft ist dann halt der Therapeut.
Ja.
Ja, so. Und da kannst du dir nicht Oropax in die Ohren stopfen.
Ja. Aber die wäre ja hier der spezielle Traumatherapeut. Und wenn ich jetzt an den sozialpsychiatrisch Tätigen denke, im BEVO oder in der Ergotherapie vielleicht, in der Praxis, dann wäre es ja schon eher so, dass ich sagen würde, der kann sich erstmal ein Wort nennen lassen oder eine Überschrift und dann entscheiden, ist das was, wo ich sagen würde, okay, dazu kann man noch zwei, drei Sätze mehr austauschen oder würde ich eher direkt sagen, ich habe darüber nachgedacht, ich glaube, das wird zu viel für mich, da bin ich nicht der Richtige. Aber es ist sicherlich wichtig, dass es jemanden gibt, der das vielleicht mit Ihnen auch bespricht oder austauscht. Das wäre dann aber jemand anders. Sollen wir uns auf die Suche machen nach einem Kopf
gegenüber? Ja, genau. So. Ja, genau so. Und das ist oft auch etwas, was den Klienten gut tut, weil die Klienten bekommen darüber gespiegelt, wie schrecklich das eigentlich ist.
Und dass da was ist und dass es zur Kenntnis genommen wird und dass man da was tun muss.
Ja.
Was also, ich übrigens auch die Erfahrung gemacht habe, ich glaube, es geht auch nur eines. Wenn man ein Trauma bearbeitet, geht aus meiner Erfahrung, das habe ich aus der beruflichen Reha die Erfahrung gemacht, geht nur die Traumabearbeitung. Also ich hatte viele Fälle in der Berufsreha, wo Leute aus einer beruflichen Krise eine Berufsreha, eine berufliche Eingliederung gemacht haben. Und dann in dieser Phase der beruflichen Verunsicherung eine Psychotherapie wegen eines Traumas begonnen haben. Aber das ging nie gleichzeitig mit der beruflichen Reha. Das war dann so viel Destabilisierung gebracht.
Ja, logisch eigentlich, ja.
Weil die dann das bearbeitet haben, dass die nicht noch gleichzeitig berufliche Weiterbildung und solche Sachen machen konnten. Also das wirst du wahrscheinlich mir zustimmen. Das ist eine sehr, eine sehr umfangreiche, belastende Sache, wo ein Klient sich ganz darauf konzentrieren muss wahrscheinlich und nicht noch 10 Ziele parallel dazu verfolgen kann.
Ja, weil es kommt automatisch zu einer emotionalen Überflutung.
Genau.
Weil ne, die sollte natürlich schwächer sein als in der Traumasituation, aber die ist natürlich trotzdem sehr stark. Und in einer emotionalen Überflutung, in einer emotionalen Hochstresssituation, wissen wir von den Neurowissenschaftlern, sind die kortikalen Hirnareale, die für mentale Prozesse zuständig sind, die sind runterreguliert. Ja, die sind überhaupt nicht mehr zugänglich, ne? Ja. Es ist wirklich eine absolute Ausnahmesituation. Und deshalb zum Beispiel Leute, die Traumatherapie machen, man guckt sehr, wann ist ein Lebensabschnitt, wo das möglich wäre.
Wo es möglich ist, genau, das wollte ich sagen.
Ja, ja, es ist kein eben, es ist kein Nebenbei, keine Nebenbeigeschichte. So. Ne? Ja, ja, ne? Und ne, da muss man gut gucken, weil dann wird da irgendein Traumathema wird da wieder aktiviert nach der Geburt des ersten Kindes oder so, ja. Aber nach der Geburt des ersten Kindes kannst du keine Traumatherapie machen, da bist du mit deinem Kind mit deinem Säugling beschäftigt, ne? So, ja. Ja. Ja, das heißt, es gibt viele Situationen, wo es auch gut ist zu sagen, nein, wir machen diesen Topf jetzt gerade nicht auf, ja. Und ich bringe Ihnen auch eine Technik bei, was Sie tun können, wenn das da wieder hochblubbert, dass Sie da nicht komplett hineingeraten. Ne? Das ist ja zum Beispiel in einer imaginativen Traumatherapie zum Beispiel wird mit solchen Sachen dann gearbeitet. Ja.
Jetzt haben wir die 30 Minuten rum. Also es gab eine Menge Sachen, die man mitnehmen kann. Also ich finde, so, das waren oft so Nebensätze, wie zum Beispiel Trauma sollte man nicht bagatellisieren, auch wenn der Begriff jetzt schon so im Volksmund quasi bagatellisiert wird. Da gibt es wirklich drastische, auch biochemische Hintergründe zu. Das müssen wirklich schreckliche Erlebnisse sein. Die sind so schrecklich, dass man sie sich nicht ausdenken kann. Also das heißt, das ist nicht der verpasste Bus, sondern oder das verpasste Fußballspiel, sondern es ist wirklich was Schlimmes. Und das ist, wenn man da in der Therapie dran arbeitet, so exklusiv, dass man andere Lebensdinge nicht bearbeiten kann in der Zeit. Also es will wohl überlegt sein, ob der richtige Zeitpunkt dafür da ist. Und trotzdem, sage ich mal, ist es für alle in der Versorgung Tätigen was Besonderes, aufmerksam zu sein, also zum Beispiel Dinge auch nicht auf sich selbst zu beziehen, Misstrauen oder Ablehnung, weil das könnten ja Zeichen sein, dass da mehr hinter ist. Mhm. Und auf sich selbst gut zu achten. Ich glaube, das hast du auch oft angedeutet. Auch wir Therapeutinnen, sage ich mal, oder Anbieter von Dienstleistungen müssen gut und achtsam mit sich selber umgehen. So ein Tipp wie sich nicht die Geschichte direkt ganz erzählen lassen, sondern erstmal zu sagen, nennen Sie mir nur zwei Worte, ich denke drüber nach oder eine Überschrift, ist ja ein ganz konkreter Tipp, wie man sich auch selber schützen kann. Und dann kann man überlegen, wie gehe ich damit um. Und selbst wenn man dann den Klientinnen sagt, ich bin vielleicht nicht der Richtige, mit dem man das besprechen kann, ist selbst das noch ein Learning für die Klientin, wenn man zeigt, wie schrecklich das ist. Das ist so schrecklich, dass jemand, dem ich das vertrauensvoll sagen würde, sagt, ich muss mich da selber schützen. Ja. Also ich finde, das waren ganz viele konkrete Beispiele für den Alltag auch.
Wahrscheinlich war es aber auch nur ein kurzer Vorgeschmack dessen, was man alles tun kann, wie man traumasensibel arbeiten kann, was zur Frage führt, was können unsere Hörerinnen und Hörer tun, wenn sie traumasensibel arbeiten wollen. Kann man es irgendwo lernen? Und ich glaube, du bietest ja auch was an, Andreas.
Oh, jetzt darf ich noch einen Werbeblock machen.
Genau. Wir machen ja hier keine offizielle Werbung. Also ich kann schon jetzt sagen, wir werden deinen Link natürlich unten reinpacken. Das ist gar kein Thema. Aber Werner hat auch schon in den Shownotes die anderen Anbieter mit drin. Also es wird nicht exklusiv.
Also wenn ich ganz kurz sagen kann, was ich machen kann. Ich mache so eine Kurzqualifikation. Das sind 6 Tage Trauma- und bindungssensibel arbeiten. Das ist online. Wir starten da jetzt Oktober 2025 ist ja jetzt gerade, ne? Das findet aber jährlich auch statt, nächstes Jahr auch wieder im Herbst. Und ich habe ja mit einer Gruppe von Psychologiestudierenden so eine Online-Akademie gegründet, Mindemy heißt die. Da gibt es, das sind Online-Kurse, also vorab produzierte Kurse, die man also nutzen kann, wann man will, als einzelne Mitarbeiter, aber auch als Team oder auch mit Klienten zusammen. Und da gibt es zum Beispiel auch Sachen zum Thema Trauma und auch einen Kurs zum Thema Bindung und Bindungsstörungen. Und ich glaube,
der Vorgeschmack auf unsere künftige Folge mit dir.
Genau, jetzt zum Thema Bindung. Dass wir eigentlich auch noch was zur Bindung machen. Bindungsstörungen, genau. Ja. Also vielleicht in Folge 65 oder 70 machen wir auf jeden Fall noch was zu Bindungsstörungen. Ja. Wir packen das als in die Shownotes rein, wie wir das immer machen. Also auch die Mindemy Fortbildungsreihe. Da stehen auch andere Sachen drin. Also, liebe Hörerinnen, wir machen hier keine Werbung. Also ist zwar Werbung, aber wir kriegen jetzt nichts dafür. Wir quatschen trotzdem gerne mit uns unseren Gästen über das Thema und man hat ja auch einen Hintergrund dazu, deswegen passt das gut.
Machen alles aus Spaß an der
Freude. Alles aus Spaß und auch völlig unkommerziell. Ganz im Gegenteil, wir zahlen ja auch drauf dafür, dass wir es machen können. Ja, schön. Das war eine tolle Folge. Ich glaube, es ist nochmal deutlich geworden, dass es ein sehr ernstes Thema ist, auch wenn wir immer versuchen, auch ab und zu mal ein bisschen zu lachen oder eine flapsige Bemerkung zu machen. Es ist ein sehr, sehr ernstes Thema und es ist auch was lange vielleicht auch bewusst nicht betrachtet wurde in der Versorgung und wo man sicherlich auch achtsam als Therapeutin oder Therapeut sein muss, wenn man solchen Situationen, sage ich jetzt mal, ausgesetzt ist. Oder das ist ja sehr wahrscheinlich, wenn die 50% aller, mindestens 50% aller Menschen zum Beispiel in einem Wohnheim oder betreuten Wohnen vielleicht eine Traumaerfahrung haben und jetzt so eine ernstzunehmende Traumaerfahrung, dann kommt man im Alltag ja auch nicht drum rum. Ja. Cool. Ja, herzlichen Dank, dass du da warst und nochmal unser Gast warst.
Ja, gerne. Alles Gute.
Schön, das war die 61. Folge unseres Podcasts. Und wir hoffen, dass wir echt Interesse geweckt haben für das Thema Trauma, aber auch mit aller Ernsthaftigkeit auch, wie wir es hier auch angesprochen haben. Und in den Shownotes gibt es sicherlich noch viele weitere Informationen. Und wer das mag, darf gerne abonnieren, dann verpasst man auch keine weiteren Folgen. Wir machen auf jeden Fall noch was zu Bindung und Bindungsstörungen. Das haben wir nämlich dann so gemerkt. Das fehlt uns irgendwie. Dafür ist die halbe Stunde aber zu kurz, beides zu machen. Und deswegen gibt es dann nochmal eine extra Folge. Ja, danke fürs Zuhören und wir hoffen, dass unser Podcast wieder Denkanstöße gegeben hat und auch konkrete Tipps für den Alltag.
Gut. Jo. Tschüss, Andreas.
Danke. Tschüss.
Tschüss. Ciao.